Wie entwickelt eigentlich eine Versicherung Produkte auf Basis von Daten? Welche Daten kann man denn nutzen, um Produkte zu entwickeln? Wie unterscheidet sich eigentlich eine große Versicherung von einer kleinen? Welche Vorteile hat's und welche Nachteile? Das sind alles Sachen, die ich in der heutigen Folge mit dem lieben Michael bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Michael. Der Michael arbeitet bei der besten oder größten Autoversicherung von der Schweiz. Jedenfalls hatte ich das als Claim auf der Webseite gesehen für 2024. Warum spreche ich mit dem lieben Michael? Der Michael hat den Titel Chief Data Scientist und den Titel Chief Underwriting Officer. Je nachdem, was sich dahinter verbirgt, Data und Science bei Versicherungen ist natürlich immer ganz spannend und deswegen spreche ich jetzt mit dem lieben Michael. Hi Michael.
Hi Jonas. Ja, leider muss ich dich schon korrigieren.
Also wir sind im
Abstand nicht der größte Autoversicherer der Schweiz, aber wir sind wahrscheinlich der modernste Versicherer der Schweiz.
Ja, die beste Autoversicherung. Ich sehe es gerade schwarz auf weiß.
Die beste, also, ja, natürlich. Das ist klar.
Okay, sorry. Dann sei es korrigiert. Genau, die beste Autoversicherung für die Schweiz oder der Schweiz für 2024. Aber ich glaube, wir starten jetzt ganz, ganz, ganz spannend rein, Michael, nämlich mit, ich hoffe, ich habe erstens die Titel richtig gesagt und zweitens ist, glaube ich, total spannend, dass ihr da oder dass du mal erklärst, was sich dahinter verbirgt. Ist ja immer so unterschiedlich, was sich hinter einem Titel verbirgt.
Ja, absolut, ja. Also, was ist der Chief Underwriting Officer? Das ist eine regulierte Position, die braucht jeder Versicherer, zumindest in der Schweiz. Und das Underwriting ist eigentlich der Prozess, in dem ein Versicherer einen Kunden annimmt oder eben auch nicht. Das ist insofern habe ich zusammen mit meinen Kollegen halt die Hoheit darüber, wie wir entscheiden, welche Kunden wir gerne haben wollen und welche nicht.
Ja. Weil ihr sozusagen auf Basis von Versicherungskonditionen, Teilnehmerkonditionen entscheiden könnt, ist es der eine Kunde?
Ganz genau. Wir müssen entscheiden können aufgrund von Informationen, die uns der Kunde mitteilt. Wenn er zum Beispiel bei uns auf der Homepage eine Offerte rechnen möchte.
Ja.
In dem Moment müssen wir entscheiden können, wollen wir diesen Kunden bei uns haben oder nicht.
Ja. Hast du, ich hoffe, ich gehe jetzt noch nicht schon zu viel ins Detail rein, aber das sind dann Kriterien, darf man da Alter heranziehen oder welche Kriterien darf man da heranziehen?
Ja, es gibt da die ganz offensichtlichen, ja, Alter, weil der Kunde muss volljährig sein, zum Beispiel, oder? Er muss in der Schweiz leben, damit wir mit ihm überhaupt einen Versicherungsvertrag machen können.
Ja.
Das sind so ein bisschen diese Themen, dass es überhaupt regulatorisch auch erlaubt ist. Aber dann haben wir schon auch Regeln natürlich, die wir als Firma speziell für uns aufgestellt haben, weil wir sagen ja, unser Risikoappetit, wie man das ein bisschen nennt in der Versicherungsbranche, ist nicht in jedem Segment gleich groß.
Hm. Verstanden. Und jetzt gehen wir ja rüber zu meinem Lieblingsthema auf jeden Fall. Du hast ja den zweiten Titel noch, Chief Data Scientist. Was verbirgt sich denn da dahinter?
Ja, der Chief Data Scientist. Ich sage, der andere Titel, der wurde mir immer aufgedrückt und den Chief Data Scientist, den habe ich eingefordert, den wollte ich einfach sein. Weil ich bin Wissenschaftler von der Ausbildung her. Bin ich stolz, wenn es ein Scientist in meinem Titel drin hat, weniger der Officer. Und ich arbeite viel mit Data. Und ich habe ein kleines Team, das sich um alle Datenthemen bei uns in der Firma kümmert. Und das darf ich mit viel Freude leiten.
Versicherung hat ja schon per se sehr viele Daten. Ist aber auf der anderen Seite nicht zwangsweise ein datengetriebenes Unternehmen, oder?
Das ist eine sehr coole Frage. Ich fange mal bei der einen Seite an. Grundsätzlich haben Versicherer sehr viele, sehr gute Daten. Jetzt ist es aber so, wir sind die Simpego, die ist jetzt seit gut 6 Jahren, bald 7 Jahren am Markt. Und wir sind ein Startup. Wir haben noch nicht so viele Daten. Wir sind leider noch nicht über 100 Jahre alt, wie das alle anderen Versicherer in Deutschland oder auch in der Schweiz sind. Insofern haben wir sehr wenige Daten. Und gestartet haben wir eigentlich mit gar keinen Daten. Und das war eine sehr spannende Herausforderung, eine Versicherung aufzuziehen, ohne initial viele Daten zu haben.
Ja. Ihr müsst ja viel Prognosen bauen, oder? Also es geht ja auch bei euch darum, ist ja auch kein Geheimnis, glaube ich, für eine Versicherung, aber dieses Thema, ich mache einen Tarif auf dem Markt, der Tarif kriegt Leute, am besten Fall nehme ich mehr ein, wie das ich ausgebe. Welche Konditionen liegen dahinter, welchen Preis prognostiziere ich, dann auf der anderen Seite aber bei Autoversicherungen, wie viele Unfälle gibt es denn überhaupt mit den Autos? Also das heißt, ihr habt höchstwahrscheinlich nicht viele eigene Daten gehabt, aber habt die Möglichkeit gehabt, viele Marktdaten heranzuziehen.
Genau, so sind wir gestartet. Wir haben sehr viel im Markt zusammengesammelt und dann irgendwann muss man aber auch so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser wagen und sagen, okay, diese Daten, die wir jetzt haben, das reicht aus, um etwas Vernünftiges auch an den Markt zu stellen. Ja. Und dann muss man aber auch ein bisschen agil sein und sagen, okay, ich weiß, was ich gerne noch zusätzlich an Daten hätte und sich dann so ein bisschen auf die Suche begeben, um solche Daten zu finden. Oder aber eben auch zu wissen, wie sammle ich als Firma die richtigen Daten, damit wir dann nicht von Beginn weg alles richtig haben, aber dass wir in Zukunft sicher richtig agieren können.
Das heißt aber auch recht schnell den Gedanken darüber zu machen, was für eine Infrastruktur baue ich auf?
Ganz genau, ja. Die Infrastruktur ist essentiell. Egal, ob man wenig Daten oder viele Daten hat, das Wichtige bei uns zumindest ist, dass man halt eine Technologie hat, die einem agil hält. Die einem gewisse Agilität erlaubt, dass man sagen kann, ja, mit den bisschen Daten, die wir im Moment haben, können wir sehr gut agieren und wir verbauen uns keine Pfade für die Zukunft, wenn wir plötzlich viel mehr Daten haben, zum Beispiel.
Ja, ist gut, dass du nochmal beschreibst, was das bedeutet. Wie seid ihr denn da bei euch vorangegangen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ein bisschen so, wie du gesagt hast, oder? Wir sind gestartet als, wir sind ein Online-Versicherer. Wir sind sehr digital. Alle unsere Infrastruktur ist in der Cloud. Das heißt, wir haben da schon definitiv einen Vorteil gegenüber allen anderen alten Versicherern. Und wir sind eigentlich mit einer Marktsicht losgestartet mit unseren Preisen und haben dann aber über die Zeit eben ständig neue Daten gesammelt. Wir haben unsere Kunden besser kennengelernt. Wir haben gelernt, wie wir unsere Kanäle auch besser bespielen müssen und haben eigentlich dann diese Daten gesammelt und diese dann fortlaufend in unsere Prozesse aber wieder integriert. Und das führt dann zu einer Optimierung natürlich.
Ist aber Step by Step passiert oder mir fällt es schwer zu überlegen, man bringt ja einen Vertrag auf den Markt, kommt dann, aber Schweiz ist jetzt nicht so groß im Vergleich zu Deutschland, gar nicht negativ gemeint, aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Da kommen ja dann schon Tausende in einen Vertrag rein. Und die Daten muss ich dann ja sammeln über, ich habe eine Online-Vertragsstrecke, das heißt, daraus entsteht ein Kontaktformular, daraus entsteht ein Vertragsabschluss, das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche Typen an Daten, die ich dann verarbeiten muss.
Ja. Genau, das sind dann auch unterschiedliche Kennzahlen, die sich ja daraus ergeben, aus diesen unterschiedlichen Datenzuständen, sage ich mal. Das ist dann mehr wieder etwas, das du vorhin erwähnt hast mit dem datengetriebenen Unternehmen. Man legst, auch da, man startet und sagt, okay, wir haben, zu Beginn hat man eine Kennzahl oder zwei Kennzahlen, die man sagt, okay, die sind essentiell, die müssen wir wissen, damit wir sagen können, damit wir ein bisschen wissen, wie müssen wir agieren oder reagieren. Ja. Und auch da merkt man dann, je älter oder je gereifter das Unternehmen ist, umso mehr und feinere KPIs oder Kennzahlen benötigt man, damit man wirklich alle Geschäftsfelder wirklich sauber steuern kann.
Ja. Hast du dafür ein Beispiel mal, wie du das meinst?
Eines ist zum Beispiel eine Conversion Rate. Oder wenn man zum Beispiel auf einem Aggregator ist, zu wissen, aus wie vielen Verträgen, aus wie vielen Anfragen auf dem Aggregator entstehen am Schluss wirklich Verträge bei uns. Ja. Also wie effizient ist man da am Markt draußen? Und das ist ein relativ spannendes oder auch komplexes Zusammenspiel zwischen den Kunden, den Konkurrenten, dem Markt, aber auch eine zeitliche Dimension ist mit drin, weil die Kunden sich ein bisschen unterschiedlich verhalten, je nachdem, welche Periode im Jahr gerade läuft. Und da muss man ein bisschen, zuerst fängt man da immer sehr auf einem High-Level an und sagt, okay, wir haben so viele Offerten bekommen und daraus sind so viele Verträge entstanden. Und dann, je mehr Daten man hat, umso feiner kann man herausfinden, okay, wir haben Segmente, wo wir gut sind, wir haben Segmente, wo wir schlecht sind. Dann kann man reagieren, sei es mit dem Tarif oder auch mit dem Produktangebot. Und man verfeinert dann sozusagen immer mehr auf diese Dateninformation, die man hat. Was wir aber auch gemerkt haben, und das nehme ich an, passiert in vielen Unternehmen, ist, man versucht datengetrieben zu sein und merkt dann gleichzeitig, die Fragen, die wir haben an unsere Daten, können wir meistens noch gar nicht unbedingt beantworten.
Stimmt, ja.
Dann geht es darum, wie kommen wir zu diesen Daten oder wie viel Zeit brauchen wir, bis unsere Daten überhaupt eine Aussage dazu machen können. Das ist etwas, das bei Versicherern auch sehr wichtig ist. Da spricht man zum Beispiel von Risikomodellen, die einschätzen, wie hoch der Schadenaufwand ist bei den Kunden.
Ja.
Und da geht es wirklich darum, dass man möglichst viel Kunden oder Daten hat und auch über eine möglichst lange Zeitperiode. Und das ist etwas, das bei uns alle paar Monate eigentlich aktualisiert ist, weil wir wachsen so schnell, unsere Vertriebskanäle verändern sich so schnell, dass man eigentlich ständig reagieren muss. Das ist etwas anderes bei den Großen, wo da hat man schon so viele Daten, da ist alles relativ stabil und ändert sich nicht mehr
groß. Ja, weil du die kleinen Mikrosegmente nicht zwangsweise siehst. Ja, fairer Punkt. Wie muss ich mir euer Cloud-Setup vorstellen? Kannst du das einmal beschreiben?
Ja, ich versuche es so schnell abgerissen. Also wir haben alle unsere Infrastruktur ist in der Cloud. Das wird in einer Kubernetes-Infrastruktur gehostet. Das führt dazu, dass auch alles dynamisch skaliert. Wenn man viele Anfragen hat, dann werden halt mehr Ressourcen dazu genommen. Wenn es weniger sind, wird wieder abgebaut. Und so hosten wir eigentlich unser Backend, dass das alles zusammenhält, sage ich mal. Ich habe das Glück, dass mein Team, wir unterhalten eine eigene Analytics-Umgebung.
Ja.
Das heißt, wir haben da relativ freie Hand, können machen, was wir wollen. Und können da daher auch sehr effizient die Data Pipelines eigentlich aufbauen und durchführen, dass wir da möglichst schnell alle Daten zusammenkriegen. Und das führt auch dazu, dass wir halt, da die Datenhoheit wirklich bei uns ist und auch über die Datentöpfe hat man keine Silos oder so bei uns, sondern es ist alles kommt bei meinem Team eigentlich zusammen. Und wir verteilen es dann auch wieder an die einzelnen Abteilungen. Aber es gibt keine Abteilung bei uns, die ihre eigenen Datensilos hat.
Das ist ja so ein Punkt, der spannend ist, ne? Den viele, die Unternehmen arbeiten, die es schon länger gibt, so ein bisschen beneiden, ne? Dass man die Prozesse neu aufsetzen kann, dass man generell schaut, dass es keine Silos mehr gibt. Früher war es eben durch die Digitalisierung und Fortschritte von mehreren IT-Systemen eben üblich, dass jede Abteilung für sich was gemacht hat. Glaubst du, dass es euch einen Riesenvorteil im Speed bringt oder einfach in der Planung, wie ihr die Organisation dreht? Also achtet ihr da bewusst drauf oder ist es für euch so ein Selbstverständnis?
Ein bisschen beides. Es ist definitiv, wir sind mit dem groß geworden, wir kennen es bei uns gar nicht anders. Es ist für uns alle, wir haben alle, eigentlich alle, die bei uns arbeiten, haben früher bei einem großen Unternehmen gearbeitet und kennen das einfach von daher und darum sind alle eigentlich jetzt froh, dass wir dieses Thema bei uns gar nicht haben. Und das führt definitiv zu Speed, dass wir schneller sind, weil wir haben nicht noch Diskussionen, wie kommen wir zu den Daten, sondern wir wissen, entweder gibt es die Daten oder es gibt sie nicht. Es ist nicht, sie liegen irgendwo und wie können wir überhaupt darauf zugreifen, sondern wir können direkt darauf zugreifen. Und das hilft extrem halt auch für Prozessautomatisierung zum Beispiel oder Kontrollthemen auch.
Wie groß ist das Team, was sich mit Data beschäftigt? Und wie viel sind Mitarbeiter gibt es so im Gesamtunternehmen?
Die Simpego hat etwa gut 70 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben auch relativ viele, die einfach Teilzeit arbeiten. Das ist bei uns auch tief verankert, sage ich mal, auch wegen einer gewissen Familienfreundlichkeit, die wir leben bei uns. Und mein Team, das sind 5 Leute, aber sehr unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, ich habe nur Data Scientists. Ich habe Aktuare, ich habe Data Engineers, ich habe Data Scientists. Aber wir sind im Vergleich natürlich zu anderen Unternehmen sehr schlank aufgestellt.
Ja, ich glaube bei 70, man sagt bei 100 oder sowas, ist immer dieser Tipping Point, wo du die Organisation auch nochmal verändern musst, ne? Oder irgendwie 120 so. Ja, spannende Argumentation. Den Vorteil, den du beschreibst, kann ja schnell in einen Nachteil überschwappen, indem man nur zentral Reports hat. Wie geht denn ihr das Thema Reporting an? Also wie stellt ihr zur Verfügung? Wie gewährleistet ihr das eigentlich? 65 Leute, ihr seid 70 insgesamt, 5 sind im Data-Bereich, die anderen 65 Leute aktiv mit den Daten arbeiten und damit wird man ja erst datengetrieben, also indem die anderen daraus was lernen und auch aktiv ableiten, würde ich mal beschreiben.
Ja, ich sehe das weniger problematisch, dass wir die Hoheit über alles haben, sage ich mal. Ich finde das eigentlich ein Vorteil, weil damit stellen wir sicher, dass wenn Leute Kennzahlen anschauen, dass die dann immer gleich sind. Dass wenn man von Kennzahlen spricht, sind die immer identisch. Das ist nicht, die Abteilung X spricht von dieser Kennzahl und meint etwas ganz anderes als die andere Abteilung. Das gibt immer wieder unschöne Diskussionen, finde ich. Und dann, darum, bei uns ist wirklich alles zentralisiert. Und wir sind dafür aber auch ein bisschen eine Dienstleistungsabteilung, sage ich mal. Wenn Anfragen kommen, dann wollen wir den Leuten helfen und den Datenzugriff gewähren und ermöglichen. Und das gilt dann auch fürs Reporting. Oder die Reports, die sind bei uns nicht, dieser Report darf nur die Abteilung XY sehen und dann in dieser Abteilung nur die leitende Person, sondern bei uns sind grundsätzlich alle Reports sind der ganzen Firma zugänglich.
Schaut ihr euch regelmäßig gemeinsam die Zahlen an? Oder wie, was ein spannender Punkt ist ja auch beim Thema datengetrieben, ist dieses Thema, wie kann ich täglich besser werden? Wie kann ich gewährleisten, dass die Reportings, die es gibt, auch wirklich dann zu Actions und auch, also erst Insights und dann Actions umgeleitet werden?
Ja, das braucht manchmal eine gewisse Disziplin. Erstaunlicherweise hat man selten die KPIs, die gefragt werden in den Reports. Ja. Aber das ist auch gut so, weil die Reports leben dann immer noch. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn Reports automatisch generiert werden, weil sie mal irgendjemand angefordert hat und dann liegen sie irgendwo auf einem Laufwerk und niemand schaut sie mehr an. Bei uns gibt es sehr viele Reports, die wirklich mindestens wöchentlich angeschaut werden und dann da eigentlich sehr im Detail. Und einige Reports sind sogar auf täglicher Basis. Oder? Das, bei uns ist es so, vielleicht auch dadurch, dass wir noch sehr klein sind. Wir haben sehr kurze Wege überall hin und man kennt noch, alle kennen sich und man ist daher auch sehr offen mit den Kennzahlen. Man versucht da nicht plötzlich irgendwas zu verschleiern, weil irgendwo etwas vielleicht nicht gut läuft, sondern man geht da sehr offen auch. Vielleicht ist das auch eine Fehlerkultur. Man sagt, hey, da läuft etwas nicht gut, lass uns etwas machen.
Lass uns das angucken und optimieren. Fairer Punkt. Was glaubst du, macht ihr besser anders als andere und seid damit erfolgreich, wenn du sagst, ihr wächst ja auch und jetzt die Auszeichnung mit beste Autoversicherung 2024. Was ist der Unterschied? Weil vergleicht man die anderen Versicherungen, vielleicht in der Schweiz oder generell, seid ihr ja eher klein vom Setup her.
Ja, also die Auszeichnung, die wir da bekommen haben, das ist stark davon getrieben, dass wir ein sehr gutes Service Center haben, die einen sehr starken Dienstleistungsgedanke mitbringen und unsere Kunden einfach wirklich gut bedienen. Auch wenn wir ein reiner Digitalversicherer sind, der Schweizer Kunde ist immer noch so, dass er gerne anruft.
Ja.
Auch wenn er sehr vieles bei uns eigentlich online erledigen könnte. Und das braucht ein spezielles Mindset. Das ist wegen der Auszeichnung. Aber was uns sonst halt unterscheidet, ist unser modernes Deck. Oder wir haben das Glück, dass wir kein Legacy haben und wir schauen auch, dass wir Legacy-Technologie möglichst rasch auch ausschalten.
Wenn sie irgendwie kommt oder wenn
ja. Das, Legacy bildet sich automatisch auf. Du hast plötzlich Prozesse oder Code-Stücke, sag ich mal, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden. Und dann schauen wir einfach, dass das wirklich sauber gehalten wird überall. Was uns aber eben speziell macht, ist unsere Agilität. Oder? Das, zum einen ist unser Tech-Stack, der uns das überhaupt erlaubt. Wir sind extrem schnell, wenn wir irgendwelche neuen Partner anbinden wollen.
Aber mit Partner meinst du Vertriebspartner?
Vertriebspartner, also ja.
Das heißt, wie du es angesprochen hast, jetzt zum Beispiel Check24 oder irgendwelche anderen Anbieter, wo man eben die Autoversicherung für die Schweiz vergleichen kann. Und ihr müsst da eure Metadaten, eure Produktdaten, eure Tarifdaten sozusagen reinschieben. Und Produkte sind ja bei euch die Versicherung, um dann zu gewährleisten, dass ihr richtig platziert werdet.
Richtig, ja, genau. Und in dem Aspekt sind wir einfach wirklich sehr schnell, weil unsere Infrastruktur einfach auch auf dieses Businessmodell ausgerichtet ist. Gleichzeitig hat mein Team ein bisschen, früher habe ich dem immer gerne Schatten-IT gesagt. Manchmal ist das eher ein Schimpfwort schon fast. Und ich finde es unterdessen, finde ich den Ausdruck Tactical Solutions fast besser, dass man halt auch mal Lösungen baut und Dinge ausprobiert, die nicht unbedingt im Kernsystem tief drin sind, sondern ein bisschen außenrum gehen und viel schneller aber realisiert werden können und so einen Nutzen auch bringen. Es ist so ein bisschen der agile Ansatz, würde ich sagen, oder wo man sagt, ja, ich muss nicht die fully-fledged Lösung bereitstellen, damit es Sinn macht, sondern man kann auch mit kleinen Stücken und kleinen Schritten eigentlich bessere Lösungen bringen und der Firma helfen, dass die Prozesse zum Beispiel automatisiert sind.
Wenn man sich so ein bisschen anschaut und ihr wächst, hast du ja beschrieben, wo geht für euch die Reise hin? Also wie das, was ihr gut könnt, ist sozusagen Produkte entwickeln, Produkte zur Verfügung stellen, Produkte in Aggregatoren weiter sozusagen Wiederverkäufer mit integrieren. Wie ist es das? Ist jetzt sehr starke Strategiefrage, aber ist es der Way, um euch weiter zu skalieren, oder gibt es sozusagen die Situation, dass ihr noch weitere Versicherungen einfach in der Horizontalen anbieten wollt?
Ja, beides. Also ich glaube, eine Diversifizierung ist extrem wichtig, dass wir mehr Produkte anbieten können. Wir sind eigentlich, seit wir gestartet sind, haben wir fast jedes Jahr ein neues Produkt lanciert. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft
zu sein.
So sein. Irgendwann werden wir alle Produkte gemacht haben, die es gibt, dann können wir nicht mehr jedes Jahr ein neues machen, aber dann haben wir definitiv Ideen, um die alten zu verbessern.
Ja.
Das ist das eine, dass das essentiell wichtig ist und das ist auch etwas, das allen sehr Spaß macht, weil das hat mit Innovation zu tun. Und das machen bei uns eigentlich alle Mitarbeiter, finde das immer extrem cool, wenn man halt etwas Neues kann machen. Mhm. Und ja, neue Partnerschaften, es müssen nicht die Aggregatoren sein, oder? Es gibt viele Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Man spricht da auch viel von der Embedded Insurance zum Beispiel. Da geht es darum, dass die Versicherung direkt in ein anderes Produkt integriert ist.
Hm. Wie die Reiserücktrittsversicherung in der Kreditkarte.
Zum Beispiel, ja, ganz genau, ja. Oder halt eben eine Autoversicherung, die direkt ins Leasing integriert ist. Oder eine Handyversicherung, die
im Tarif mit drin ist, ja.
Und da muss dann aber nicht mehr unbedingt Simpego draufstehen, sondern da steht dann halt
White Label, ja.
Das White Label drauf, genau. Aber auch das ist eine Fähigkeit, die braucht einen modernen Tech-Stack, damit man das effizient handeln kann.
Welche Rolle spielt ihr denn bei der Produktentwicklung? Also welche habt ihr da, holt ihr euch da unterschiedliche Marktdaten, die ihr verschneidet, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Produktentwicklung, es gibt verschiedene Ansätze. Häufig ist es natürlich ein bisschen auch getrieben von einem Vertriebspartner. Oder der sagt, ich möchte gern dieses oder jenes, und wir überlegen uns dann, okay, wie können wir diese Anfrage möglichst elegant lösen und die Lösung dann aber auch möglichst breit wieder einsetzen.
Und nicht nur für diesen einen Vertriebspartner sozusagen.
Nur, dass es am Schluss nicht nur für diesen einen Vertriebspartner funktioniert, sondern halt gleich für mehrere.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme jetzt zu euch und sage, ich hätte gerne eine Hausratsversicherung. Welche Marktdaten zieht ihr daran? Oder wie soll ich vorgehen? Weil da wird ja auch viel mit Daten höchstwahrscheinlich gearbeitet.
Ja, definitiv. Aber also das Schöne jetzt in diesem Beispiel ist, wir haben bereits ein super cooles Produkt.
Ja.
Das extrem breit ist. Und was wir darin machen könnten zum Beispiel ist, wenn du sagst, ja, ich möchte ein Hausratprodukt, aber nur für grüne Häuser mit einem Garten, dann können wir dir aus unserem Produkt sozusagen die notwendigen Deckungen herausschneiden und nur diese zur Verfügung stellen. Hm. Und dann kannst du alleine mit diesen an deinen Point of Sales gehen. Und wir machen in dieser Konstellation natürlich dann eine Marktanalyse. Wir schauen ja, wie stehen die Konkurrenten, machen das die Konkurrenten überhaupt? Wo stehen die preislich? Das ist ein bisschen auch ein organischer Prozess, sage ich mal, weil ich habe noch selten gesehen, dass die Versicherung völlig neu erfunden wurde.
Nee, aber es ist alles Frage.
Ein bisschen zusammengezogen aus.
Ja. Ihr habt Verwaltungsgebühren, die sind bei einem 70-Mann-Unternehmen natürlich ganz anders wie bei einem 10.000-Mann-Unternehmen. Ihr habt dann natürlich auch Tech-Stack und Co., also Overhead-Kosten, die nochmal anders sind. Das ist cool. Auf der anderen Seite müsstet ihr euch ja jetzt natürlich Gedanken machen, okay, zu welchem Preis biete ich die Versicherung an, unabhängig jetzt von meinen Fixkosten. Und dafür brauche ich aber eigentlich Marktdaten.
Ja, der Markt ist viel, zum Glück sind wir nicht der einzige Online-Versicherer, sondern alle bieten etwas online an. Und da gibt es ja dann.
Da gibt es ja aber dann nur Vergleiche, fair, ist gut. Es wäre ja auch gelogen, wenn man sagen würde, man würde es nicht machen. Aber ihr lebt ja von den nicht oder von den Versicherungsschäden, also von den nicht entstehenden Versicherungsschäden oder von den Versicherungsschäden sozusagen. Aber wie kriegt man das prognostiziert?
Genau, da eben, es gibt zwei Ansätze, so wie wir gestartet sind, oder? Das eine ist, man sagt wirklich, ja, der Markt sollte alles richtig machen. Und wenn man sozusagen auf den Markt schaut und da ein bisschen die Daten zusammenzieht, dann müsste etwas Sinnvolles rauskommen.
Ja.
Das andere geht wirklich nur über die Erfahrung. Das heißt, man sucht Schadendaten zu sammeln oder sammelt sie natürlich so vor allem auch selber. Das sind die besten Daten, weil da hat man die beste Granularität und auch die beste Qualität. Und startet dann daraus und sagt, okay, für mit dieser Schadenerfahrung, die wir bereits haben, können wir diese oder jene Tarifvorhersage machen. Hm. Für gewisse Themen gibt es aber eben auch öffentliche Datenbanken, oder wo ich sage, ja, okay, ja, bezüglich Naturkatastrophen zum Beispiel oder auch Unfallstatistiken.
Ja, wann die eintreten.
Das ist immer ein guter Startpunkt, weil das gibt einem so ein Grundlevel, wo man hin muss, oder?
Ja.
Aber sobald man versucht, den Tarif zu verfeinern, ein bisschen stärker zu spreizen, zu diversifizieren und sich auch vom Markt abzuheben, indem man sagt, das sind die guten Segmente, da können wir ein bisschen besser rangehen, da braucht es immer mehr Daten und die sammelt man halt meistens einfach über die Zeit und kann dann erst nach einer gewissen Zeit dann diese Verfeinerungen vornehmen.
Ja, das ist schon eine spannende Vorgehensweise. Ich glaube, die kann man nochmal viel, viel, viel komplexer oder viel mehr ins Detail gehen, um das zu erklären. Aber da sieht man eigentlich auch nochmal, welche Daten. Also rechnet ihr als Data Scientisten dann auch damit oder sind das separate Produktleute, die dann eigene Leute haben, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Nein, das ist genau, das ist alles bei mir im Team. Das sind dann eben die Pricing-Aktuare. Oder der Pricing-Aktuar in meinem Fall, den ich bei mir im Team habe, der sich dann genau um diese Themen eigentlich kümmert. Es ist natürlich immer ein Zusammenspiel, oder? Es ist ein bisschen, wir sammeln gewisse Daten, die stellt dann zum Beispiel der Data Engineer bei uns im Data Lake bereit. Dann werden gewisse Modelle von der Data Scientist weiterverarbeitet, da werden Modelle daraus generiert und die Modelle werden dann fürs Pricing, für die Tarifierung dann weiterverwendet. Insofern kommen da mehrere Rollen eigentlich zusammen. Und das ist vielleicht bei uns schon auch etwas speziell, dass diese Rollen auch so nah zusammen sind. Ist natürlich auch wieder der Größe geschuldet, klar. Aber wir haben da schon den Vorteil, dass dieses Wissen auch viel näher beieinander ist und das hilft auch wieder effizienter zu sein. Und
ja, ihr müsst nicht nur mal große Prozesse abstimmen, weil bei 70 Mann kann man sich eher zusammensetzen und mal kurz irgendwas besprechen.
Und das ist dann auch die Rolle ein bisschen von unserer Lösung, so wie wir das Pricing machen. Oder wir sind... Bei uns ist das Pricing so angebunden, dass es eigentlich eine Schnittstelle ist. Und wir haben keine IT dazwischen. Es ist klassischerweise hat man das Aktuariat, das macht die Preise. Die Preise werden an die IT übergeben, die IT implementiert etwas, dann wird es getestet, dann geflickt, dann irgendwann geht es live. Bei uns ist der Tarif wird ausdefiniert. Dann wird der Tarif getestet, geprüft. Wir schauen, macht der Tarif das, was er soll? Und dann wird er live gestellt und dann ist er produktiv. Das heißt, wir haben da einen viel schnelleren Zyklus, wie wir zum Beispiel unsere Tarife anpassen können und wie wir auch auf Marktgegebenheiten reagieren können.
Ja, mein Kopf radert schon, weil das ist schon ein cooler Case, den man, müsste man mal eigentlich mal schauen, die Sachen nebeneinander zu legen mit einer neuen Versicherung, alten. Generell viele Branchen könnte man mal klein und groß nebeneinander legen und schauen, wer von wem lernen kann, ne? Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch schon viele Beispiele, das Thema. Wie entsteht Innovation und auf was muss man da achten? Ja, Michael, wir sind schon bei 35 Minuten mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, haben wir irgendwas noch nicht besprochen, was wir uns vorgenommen hatten?
Ich habe das Gefühl, wir haben schon sehr vieles angetönt, angesprochen, besprochen. Insofern glaube ich, dass wir alles berührt haben, was wir uns vorgenommen haben.
Genau, bevor du die zwei Fragen beantwortest, die ich jedem Gast stelle, was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben? Nochmal der Hinweis an alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, gerne abonnieren oder gerne jetzt die Chance nutzen, einmal auf Spotify, Apple Podcast oder Co. gehen und dort den Bewertungsbutton drücken. Das wäre natürlich cool. Und wer will, kann auch auf Spotify oder auf LinkedIn mir direkt Feedback geben und mir sagen, was einen stört oder was man verbessern machen kann oder was auch gut ist. Das hilft mir manchmal auch. Cool. Michael, die zwei Fragen, privat und Filmtitel.
Ja, zum ersten habe ich eine freche Antwort. Ich sammle alle Daten von meinen Freunden und Familienmitgliedern und dann koordiniere ich das und trage es in den Kalender ein. Ja. Sonst, ich mache privat eigentlich nichts Spezielles mit Daten. Das
habe ich
zu Genüge bei der Arbeit.
Ja, genau.
Wie heißt unsere Serie bei der Arbeit? Wahrscheinlich irgendwie Star Trek MacGyver.
Ja, so eine Kombination.
Eine Kombination. Wir haben definitiv mal Zeitsprünge, wo man mal, etwas böse gesagt, Partner trifft, die noch in der Steinzeit sind. Dann kommt man mal in die Realität und merkt, auch wir haben noch Excel bei uns im Einsatz. Und sonst sind wir manchmal sehr weit in der Zukunft, wenn ich sehe, wie andere unterwegs sind. Ja, dann kommt vielleicht auch mal MacGyver zum Einsatz, dass der Warpkern mit dem Kaugummi geflickt werden muss.
Das ist eine coole Metapher oder Analogie, ja. Nice. Vielen, vielen, vielen Dank für die Folge, mein lieber Michael.
Danke dir, Jonas. Hat Spaß gemacht.